Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier zu Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, Permakultur und der Pflanzenkohle. Ich bin der Franz und ich bin natürlich nicht alleine hier. Fachmäßig zur Seite steht mir der Nils. Hallo Nils, herzlich willkommen.
Hallo Franz.
Und heute haben wir viel vorbereitet, aber kein so ein ganz festes Thema. Liege ich da richtig, Nils? Oder wie sieht deine Vorbereitung aus?
Ja, das hat auch folgenden Grund. Und zwar hat der Franz uns im Stich gelassen letzte Woche. Da musste ich mich ja ganz alleine hier im Podcast abquälen. Und da waren so viele Fragezeichen, so viele Themenpunkte, die mir im Kopf rumgeschwirrt sind, dass ich sie mal aufgeschrieben hatte. Und dann hatte der Franz auch noch ganz viele spannende Punkte. Deswegen wird das jetzt so eine Gartenlaber-Folge.
Genau. Was natürlich der Qualität aber keinen Abbruch tut, denn wir haben qualitativ sehr hochwertig und spannende Themen. Nils, wenn es dir schon auf dem Pelz brennt, dann darfst du gerne mal mit dem ersten Punkt anfangen, der dir hier vor Augen schwirrt.
Ja, vor Augen schwirrt mir vor allem unser Garten, unser Gemüsegarten, den wir uns angelegt hatten, unsere kleine Permakultur in Spee. Und vielleicht mal so ein paar kleine Updates daraus, was jetzt gerade daraus geworden ist. Also ich war jetzt demnächst nochmal öfters dort, auch um zu gießen. Und ich muss sagen, jedes Mal, jede Woche, wenn man hinfährt, verändert er sich. Und das ist sehr schön zu sehen. Und ich musste dann auch nochmal so die ganze Sache Revue passieren lassen. Und da sind mir einige Dinge aufgefallen, die ich jetzt vielleicht etwas anders machen würde, die ich dabei gelernt habe, worüber ich vorher auch gar nicht nachgedacht habe. Und ich kann ja mal mit dem ersten Punkt anfangen. Was mir im Garten natürlich sehr wichtig ist, sind die Kürbisse. Das haben, glaube ich, inzwischen alle verstanden. Kürbisse sind ganz wichtig, ganz tolle Pflanzen. Und ich hatte Probleme, sie zu gießen, weil wir haben ja die drei Schwestern zusammengepflanzt. Magst du nochmal sagen, was das für Schwestern sind?
Genau, das sind zum einen Mais, die von dir besagten Kürbisse und Bohnen, die alle drei verschiedene Aufgaben haben. Der Kürbis ist ein Bodenbedecker, der dafür sorgt, dass das Wasser nicht so verdunstet und dass Beikräuter nicht aufgehen können oder schlechter aufgehen können. Und somit die Nährstoffe und Wasser unseren anderen Pflanzen nicht streitig machen. Dann haben wir den Mais, der als Spalierpflanze für die Bohnen dient. Also, ne, der Mais wächst sehr hoch und die Bohnen brauchen irgendwas, woran sie hochwachsen können. Und da kommt der Mais wie gelegen, an dem sie dann hochwachsen. Und die Bohnen an sich sind Stickstoffbinder, das heißt, mit Hilfe von Knöllchenbakterien binden sie den Stickstoff aus der Luft und somit steht er dann sofort und zum großen Teil auch später den anderen Pflanzen zur Verfügung. Ihr merkt schon, alle Pflanzen beeinflussen sich gegenseitig positiv und deshalb haben wir das auch angelegt, um das mal selber genau zu testen.
Richtig. Und das ist eigentlich auch richtig schön. Der Mais wächst gut, der Kürbis wächst gut und die Bohnen sind schon abgeerntet. Das einzige Problem, was ich dabei habe, ist, ich kann die Kürbisse nicht mehr finden, beziehungsweise die Pflänzchen, die ja irgendwo ihre Wurzeln geschlagen haben und dann ganz viel Blattmasse produzieren und dann sich über verschiedene Flächen, über Meter hinweg ranken. Und das macht es für mich ganz schön schwierig, die zu gießen. Und deswegen habe ich ganz viel Zeit damit verbracht, jedes Mal zu versuchen zu finden, wo jetzt diese Kürbisranke in den Boden reingeht, weil nur da kann sie Wasser aufnehmen. Gerade in Trockenheit, wenn man nicht so viel Wasser hat, möchte man ja auch nicht die komplette Fläche nass machen. Und da habe ich mir dann jetzt das letzte Mal ein paar Stöcke zur Hilfe genommen und die ganzen Kürbispflanzen einmal markiert. Denn den Mais, den sieht man ja direkt, da ist ja der Pin, der nach oben geht. Die Bohnen, die haben wir direkt neben den Mais gepflanzt, das war also auch klar. Bei den Kürbissen, da sind ja einige sind davon eingegangen, andere haben es geschafft und die sind sehr weit gewuchert. Deswegen ist es nicht immer so einfach zu erkennen, wo sie sind. Und ich würde beim nächsten Mal kleine Fähnchen oder so kleine Steckdinge daneben machen, dass man direkt sieht, wo man den Wasserschlauch hinhalten muss, damit die Kürbisse auch dick werden.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das habe ich auch gemerkt. Ja, ist natürlich positiv, dass sie so gut wachsen, aber hatten natürlich auch dann die Schattenseite. Was ich auch gesehen habe, was aktuell an den Kürbissen ist, wir haben ein bisschen viel Mehltau. Eigentlich ein ist schwer, Kürbisgewächse zu ziehen, ohne Mehltau zu haben. Und dann, wenn es an einigen Blättern ist, ist es auch ein normaler Prozess. Es kann aber natürlich auch Überhand gewinnen. Bei uns ist es so an der Schwelle, dass ich sage, es ist eigentlich schon ein bisschen zu viel. Also manche Pflanzen haben es echt an vielen Blättern. Und dann könnte man auch anfangen, die Blätter abzuernten.
Sehr gut. Beim Mehltau wollte ich nämlich auch noch was zu sagen. Und zwar ist mir das auch schon aufgefallen. Und der Mehltau, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja ein Pilz, eine Pilzerkrankung. Mhm. Und ich dachte mir, Pilzerkrankungen, Pilze, die haben es doch nicht so mit pH, mit Säure. Und wir haben doch diese Brennnesseljauche. Dann habe ich mal 1:10 natürlich verdünnt, Brennnesseljauche mit ausgegossen und das auch über die Blätter drüber gemacht. Habe das aber leider nur einmal gemacht. Hätte das gerne öfters gemacht, um jetzt zu sehen, ob es was bringt. Naja, da, wo ich es drüber gegossen habe, habe ich jetzt leider keinen Unterschied gesehen. Also meine Single Case Study mit der Brennnesseljauche gegen Mehltau ist erstmal gescheitert.
Genau, also man könnte jetzt versuchen, dass man die, wenn es nur an einigen Blättern ist, dass man die abnimmt. Oft ist es auch so, dass es sich dann mit der Zeit von alleine wieder gibt. Aber gerade wenn man viele Kürbisgewächse auf einem Haufen hat, was bei uns ja dann auch der Fall ist an einigen Stellen, ist es natürlich schon gut, wenn es so viel wird, dass man da was gegen tut, dass es nicht von einem aufs andere überspringt und so weiter dann geht. Aber noch ist es okay. Und unsere Kürbisse, was sagst du, 100 Kilo weit vielleicht alle zusammen oder
ja, wie ist deine Einschätzung? Alle zusammen könnten es hinkriegen. Also wir haben da schon so ein paar Brocken, würde ich sagen. Die haben jetzt so Medizinballgröße. Ich würde sie schon fast auf über 10 Kilo schätzen.
Boah.
Glaubt. Ja, doch. Die haben schwere Knochen.
Okay, man sieht sie ihnen nicht an. Okay, ja, ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Die haben ja noch ein bisschen Zeit, können noch ein bisschen wachsen. Kartoffeln sind ja bald so weit, dass wir sie ernten können. Die brauchen noch ein bisschen. Den Mais können wir bald ernten. Der ist jetzt eigentlich auch schon einige reif. Also einiges, was wir da jetzt bald rausholen können. Neben den Sachen, die wir natürlich schon haben.
Genau. Ich hätte noch ein zweites Learning, was ich beim nächsten Mal anders machen würde. Das hatten wir dieses Mal schon zur Hälfte gemacht, aber ich würde das deutlich in den Fokus setzen. Und zwar haben wir viele Sachen direkt ausgesät oder Setzlinge ausgesetzt, die noch relativ klein waren. Das hatte auch den Grund, dass wir keine guten Möglichkeiten hatten, die Setzlinge lange vorzuziehen. Und da muss ich echt sagen, da haben wir viele Verluste erlitten. Gerade junge Setzlinge sind von Schnecken vertilgt worden. Eine Schnecke kann in einer Nacht den Setzling komplett zerstören. Wenn die Setzlinge aber schon was größer sind, wenn die Pflänzchen schon 10 cm hochgewachsen sind, dann haben die eine bessere Chance, haben die eine höhere Wahrscheinlichkeit zu überleben, sind auch besser gegen Umweltfaktoren, sei es Klima, Trockenheit und so weiter, gewappnet, können Wurzeln besser ausstrecken. Und deswegen würde ich das nächste Mal mir ein Frühbeet nehmen, wenn wir kein Gewächshaus haben, wo wir die ganzen Sachen vorziehen können, bevor wir sie auspflanzen. Gut, es gibt ein paar Sachen, die kann man ja direkt auspflanzen, die haben ja auch gut funktioniert, zum Beispiel die Erbsen, aber die Luffergurke, wo ich mich richtig drauf gefreut hatte, weil man die Luffergurke ja nicht nur essen kann, sondern sie auch trocknen und als Küchenschwamm benutzen kann, die hat es überhaupt nicht geschafft. Also erstmal kamen nicht viele Luffergurken aus den Samen raus und der Rest wurde von den Schnecken komplett vertilgt. Und das fand ich schon sehr schade. Ich glaube, Zucchini hatten wir auch keine mehr.
Ja, also es lag an den Schnecken. Genau, wir haben ja schon mal drüber geredet. Auch generell ohne die Schnecken oder so ist halt dieser Stress durch den Umzug für die Pflanzen schon gefährlich. Und da waren ja manche, die waren schon sehr klein. Also da hätte ich jetzt auch gesagt, eigentlich bringt es nichts, sie so auszusetzen. Die würde man dann pikieren und noch ein bisschen wachsen lassen. Aber gut, haben wir jetzt den Umständen geschuldet dann so gemacht. Aber ja, da wäre natürlich ein kleines Gewächshaus oder so.
Genau, richtig. Wo die dann gute Bedingungen haben, unter denen sie wachsen können. Das bringt mich zum nächsten Learning. Und das war ein erwartbares Learning. Und ich bin ganz glücklich darüber. Und zwar habe ich gemerkt, was auf unserer Fläche gut wächst und was nicht so gut wächst. Es gab so ein paar Dinge, die haben es einfach nicht richtig gepackt. Ich sehe zum Beispiel, von unseren Kohlrabis haben es viele nicht geschafft. Und vor allem von den Petersilienwurzeln. Woran das lag.
Das kann natürlich, ja.
Ja, mach ruhig.
Das wollte ich jetzt auch gerade erzählen, dass es natürlich wir sehr, sehr extreme Bedingungen auch zum Teil hatten, die wahrscheinlich für viele Pflanzen nicht so optimal sind, die sich aber jetzt, je länger wir das Ganze bewirtschaften, umso mehr gleicht sich das an. Dass das natürlich nicht heißt, dass wir die Sachen jetzt nie da pflanzen sollten, aber dass es die aktuellen Bedingungen dafür natürlich dann eventuell nicht so geeignet waren.
Genau, ja. Bei den extremen Bedingungen, wir hatten ja eine sehr intensive Naturnähe in Kombination mit wenig Zeit, die wir da reinstecken konnten. Und da war ich auch überrascht. Das hat ja einige Nachteile oder besser einige Besonderheiten, sollte ich sagen. Und ich war echt überrascht darüber, wie heftig die Naturgewächse, die Beikräuter, die da schon gewachsen sind, wie heftig die einfach wuchern. Wir haben da Karden, die haben es auf fast 2 Meter gebracht, innerhalb von kürzester Zeit. Und diese ganzen anderen durchsetzungsfähigen Kräuter, die haben in ebenfalls kürzester Zeit sich da breit gemacht. Und ich glaube, mit diesem Konkurrenzdruck kommen einige Pflanzen einfach nicht gut klar. Ne? Und da würde ich jetzt im Nachhinein auch sagen, wenn wir zum Beispiel nochmal Petersilienwurzeln pflanzen, wir hatten ja auch die Beete frisch angelegt. Ne? Wir hatten die ja auch angelegt mit viel Mist. Wir hatten die angelegt mit Jutebahn. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Petersilienwurzeln, die sind ja eine Wurzel, sie müssen ja nach unten sich graben. Und wenn nach unten der Weg nicht frei ist, wenn da Gewebe ist, was das auffällt, verhindert das, dass sie gut gedeihen können. Und ich denke, da könnte man ihnen zumindest ein paar bessere Bedingungen schaffen.
Muss ich dir widersprechen? Sehe ich anders. Also ja? Zum einen glaube ich nicht, dass der Beikrautdruck so hoch war, weil wir die Beete frisch angelegt haben. Klar, drumherum sind die viel gewachsen. Aber die stehen ja dann nicht so in Konkurrenz zu den Pflanzen, die wir in den Beeten haben, was zum Beispiel Nährstoffe angeht. Was ich meinte, ist halt, dass wir sehr, sehr nährstoffreiche Substrat genutzt haben und dadurch das natürlich für viele Pflanzen dann nicht so optimal ist. Klar, wenn da Pflanzen mit in diesem Beet wachsen, ist das schon ein großer Druck. Aber sonst glaube ich, dass das nicht so einen großen Einfluss hat. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Mhm. Und was du gemeint hast mit dem Beet anlegen, dass das nicht so optimal ist für diese Wurzelgewächse, glaube ich eigentlich auch nicht. Also die kommen ja gerade in harten Böden sehr gut zurecht, weil sie eben sehr starke Wurzeln haben und andere das gar nicht schaffen in diesen Umgebungen. Und dann wären sie ja auch größer gewachsen. Deshalb glaube ich nicht, dass das ein Problem ist, aber man kann es natürlich, wie du gesagt hast, das auf jeden Fall optimieren auf die einzelnen Pflanzen. Wir haben jetzt natürlich so einen Rundumschlag gemacht, wo wir es allen irgendwie oder uns möglichst einfach machen wollten, hauptsächlich, nicht den Pflanzen, und dann geguckt haben, was damit zurechtkommt. Da könnte man natürlich besser individuell auf die Pflanzen eingehen, da muss ich dir recht geben.
Ich frage mich halt, ob die Wurzelgewächse, gut, natürlich, die können harte Böden durchdringen, gerade zum Beispiel auch hier Horseradish, Rettich. Ist ja auch so eine Bodenbrecherpflanze. Aber ich frage mich, ob die auch durch das Gewebe von den Jutebahnen zum Beispiel durchkommen. Ob die sich da Löcher durchwinden oder ob das dann zu engmaschig ist, zumindest am Anfang, wenn es noch nicht angerottet ist. Aber genau, so groß waren sie auch nicht geworden. Mit dem Konkurrenzdruck hatte ich jetzt vor allem an die Hecke auf der rechten Seite gedacht, da wo wir auch die Erbsen angepflanzt hatten, wo auch die Petersilienwurzeln hatten wachsen sollen. Aber ja, ich denke das nächste Mal, ich würde vielleicht mal ein paar genauere Experimentbeete dazu anlegen wollen. Wo wir Mangel von hatten, war ja ganz normale Pflanzerde. Wir haben ja den intensiven Kuhkompost als normale Erde genutzt. Ja, und das ist ja schon sehr intensiv, gerade für Schwachzehrer zum Beispiel, die das ja gar nicht brauchen. Und da frage ich mich, ob das vielleicht auch die Bedingungen für einige Pflanzen verschlechtert hat. Ja, aber ich möchte es jetzt gar nicht schlecht reden. Das waren nur so ein paar Gedanken, die mir aufgekommen sind.
Das war ja auch das, was ich gerade eigentlich angesprochen hatte. Ne? Mhm, also, dass richtig, das Substrat dafür dann nicht geeignet war und dass man da vielleicht beim nächsten Mal, würde es sich jedes Jahr angleichen, weil es immer weniger Nährstoffe werden, wenn wir nicht dafür sorgen, dass sie aufgebaut werden. Und sich das Ganze natürlich auch, wir haben die Schicht, die das abtrennt, ne? Dieses Sheetmulching, das zersetzt sich ja und es vermischt sich dann mehr mit dem normalen Boden. Wenn wir dann das Beet gut pflegen, glaube ich, dass es immer jedes Jahr eigentlich besser werden sollte. Aber ja, da sind wir auf einer Linie, dass das auf jeden Fall ist, wo man dran arbeiten könnte. Mhm.
So, ich bin durch mit meinen Gedanken. Da kommen bestimmt noch einige dazu. Ich habe auch gehört, dass du dir einige Gedanken gemacht hast, beziehungsweise dass dir einige Themengebiete eingefallen sind, die wohl sehr spannend sein sollen mit der Ankündigung. Ich bin gespannt.
Genau, also erstmal, ich habe mir jetzt nicht so viel Gedanken zu dem Thema gemacht, was du gerade gesagt hast, aber was mir so direkt eingefallen ist, wir haben das ja schon mal in der Mollison-Folge angesprochen, dass es so wenige Komponenten gibt, die einen beschränken. Ne? Also sei es jetzt Wasser, sei es irgendwie Licht oder Wärme, was auch immer. Und was ich so als Learning auch rausgezogen habe aus unserem bisherigen Anbau ist, dass Wasser nicht unser Problem ist. Also wir hatten schon mal überlegt, ob wir nicht noch mehr Fässer da oben hinstellen. Wäre natürlich super, wenn wir mehr Wasser auffangen. Aber selbst jetzt, wo es so lange trocken war, hatten wir nie das Problem, dass wir zu wenig Wasser hatten oder Klar, die Pflanzen lassen mal die Blätter hängen, das ist ganz normal. Aber wir hatten nie das, dass es angefangen hat zu vertrocknen und wir kein Wasser mehr haben, wir irgendwie Wasser aus der Leitung nehmen müssten, was ich dann auch, glaube ich, eher nicht machen würde. Von daher habe ich für mich festgestellt, okay, wir sind ja auch in so einer Senke, da ist es ein bisschen kühler, es verdunstet alles nicht so schnell, wir haben auch nicht so viel Wind da unten. Deshalb ist ein Learning für mich, dass ich sage, okay, Wasser müssen wir uns weniger Gedanken drum machen als vielleicht manch anderer, sondern eher so dieses, wie können wir das Bewässerungssystem noch optimieren, dass es für uns einfacher ist und dass es vielleicht genauer an die Pflanzen appliziert wird.
Wir haben ja auch viel gemulcht, muss ich sagen. Ne?
Genau, ja.
Und das hat mich schon überrascht, wie wenig Wasser wir wirklich vergießen. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass die Leitung, die wir da haben, da kommt unten ein Strahl raus und dass der Strahl, da ist viel Druck drauf und da fließt relativ wenig Wasser durch. Man kann aber ziemlich genau, punktgenau damit die Pflanzen bewässern. Und das merkt man vor allem dann, wenn man zum Beispiel eine Gießkanne damit auffüllt. Wie lange dauert es, bis die Gießkanne sich auffüllt? Und da habe ich dem letzten, ich glaube, ich habe eine Stunde gegossen und habe 150 Liter vergossen von dem 1000 Liter Fass. Da würde ich mich auch fragen, ist es besser, selten zu gießen und dafür tief zu gießen? Oder ist es besser, regelmäßig zu gießen und dafür dann halt punktgenau und relativ wenig? Und ich kann mir vorstellen, dass die Antwort wahrscheinlich ist, it depends. Also es kommt drauf an. Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie groß die Pflanzen sind. Wie groß ist die Blattmasse, die man da hatte, hat? Wie groß ist das Wurzelwerk, was schon geschlagen wurde? Wenn wir jetzt frische Setzlinge haben, die noch gar nicht weit gewurzelt sind, dann bringt es ja nicht viel, wenn wir da wenn wir da bis in tiefere Bodenschichten alles befeuchten, beziehungsweise wenn wir dann auch die Gefahr eingehen, natürlich, dass es abläuft.
Genau, aber ich würde eine Mischung aus beidem vielleicht als Optimum sehen, so als wenn man es allgemein verfassen möchte, weil du meintest ja entweder punktgenau oder halt viel auf einmal, aber man kann ja auch viel und das punktgenau machen. Und dann würde ich sagen, bei großen Pflanzen lieber seltener und dafür mehr gießen. Ja, aber
Genau.
wie, also, ne, wie gesagt, ich glaube, Wasser müssen wir uns nicht so Gedanken drum machen erstmal. Da sollten wir ganz gut klarkommen. Klar, kann natürlich sein, wenn wir jetzt deutlich mehr Pflanzen anbauen und vielleicht auch mehr mehrjährige oder Bäume, die wir frisch aufstellen, die in den ersten Jahren vielleicht auch noch öfter Wasser brauchen, dass es dann schwieriger wird. Aber in diesem Jahr, so wie wir es jetzt machen, fand ich kein Problem.
Ja, und selbst unter Dürre, es regnet ja dann nach ein paar Wochen normalerweise wieder. Und wir haben jetzt eine relativ große Dachfläche da gehabt. Das heißt, das Fass, was wir haben, ist dann in der Regel auch meist wieder voll danach. Und wenn wir das jetzt einteilen, also 150 Liter war jetzt schon intensives Gießen. Normalerweise schaffen wir so 9, 10 Gießvorgänge mit dem Fass. Und wenn wir das alle 3 Tage machen, sagen wir mal 9 Gießvorgänge mal 3, das ist praktisch ein Monat, können wir damit durchkommen. Und was ich auch gemerkt habe, manchmal, wenn ich zum Gießen gefahren bin und schon ein paar Tage nicht mehr da war, die Pflanzen haben die Blätter hängen lassen, die Kürbisse haben die Blätter hängen lassen, aber sie haben es überlebt. Sie haben es überlebt, also gewisse Trockenheiten können die Pflanzen noch überleben und das ist auch ein Learning, was zum einen natürlich auch sehr beruhigend ist, dass man auch eben nicht jeden Tag mit der Gießkanne rumgehen muss und jeden Tag neu nachwässern muss, ohne dass einem die Pflanzen da absterben.
Genau, also das ist ja, dass Pflanzen die Blätter hängen lassen, ist ja an sich erstmal gar kein Problem, solange die keine Nekrosen haben, also Stücke, die abgestorben sind dadurch. Die Pflanze, ein großer Teil der Stabilität kommt auch durch den sogenannten, also Tugor-Druck nennt sich das. Das ist der Wasserdruck innerhalb von diesen Zellen. Und wenn da Wasser rauskommt, dann ist es wie ein Luftballon, der nicht mehr ganz voll ist, dann wird der labberig und dann hängt die Pflanze halt runter und sobald er sich wieder aufbaut, stellt sie sich wieder auf. Also wenn die Pflanze die Blätter hängen lässt, ist es ein Zeichen dafür, meistens, dass man sie vielleicht mal ein bisschen gießen sollte. Aber es ist nichts, wo man dann Angst haben müsste. Genau, richtig, ja.
Und es kann ja auch positiv sein, den Pflanzen mal eine gewisse Art von Trockenstress auszusetzen, damit man das Wurzelwachstum stimuliert. Weil wenn die Pflanze jeden Tag gewässert wird, immer ziemlich nah am Stamm, dann würde ich als Pflanze mir auch zweimal überlegen, ob ich überhaupt die Wurzeln brauche, die weit nach außen oder tief nach unten gehen. Und dann werden die natürlich dann eben noch dürreanfälliger, wenn dann mal die Wässerung ausbleibt.
Das Problem, da muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Bei Tomaten zum Beispiel, die können Blütenendfäule bekommen, wenn sie zu wenig Wasser haben, weil sie dann nicht genug Zink aufnehmen, meine ich. Muss ich nochmal nachgucken, was da der Grund für die Blütenendfäule ist, dass man dann nachher dadurch Probleme hat. Deshalb ist es immer so ein bisschen Grat, ne? Zu wenig, zu viel gießen. Aber ja, genau das, was du sagst, lieber mal ein bisschen Stress aussetzen, als ihr zu viel in Rachen zu schmeißen.
Man muss vielleicht jetzt auch als kleinen Disclaimer bei unseren ganzen Learnings, die wir jetzt gelernt haben, sagen, dass wir keinen sandigen Boden haben. Also der Boden, den wir da haben, der trocknet nicht schnell aus, im Verhältnis jetzt zum Beispiel zu Gebieten in Brandenburg, wo es ja eine richtige Versandung gibt. Das hilft uns in der Hinsicht bestimmt auch.
Genau. Hat gerade, also wenn man Wasser ist ja ein sehr wichtiger Faktor, da ist Sandböden natürlich im Nachteil. In anderen Punkten hat es Vorteile, einen sandigen Boden zu haben. Aber ja, genau, gerade jetzt so also im Sommer merkt man doch, dass so ein bisschen schwerere Böden da ganz nett sind. Aber auch hier, Humusaufbau hilft auch die Wasserhaltekapazität zu erhöhen. Und zum Thema Wassersparen haben wir ja schon mal Wasser in der Permakultur haben wir ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht.
Richtig. Und da kommt mir natürlich auch das Wort Pflanzenkohle wieder in den Kopf. Ne? Auch ganz wichtig, Pflanzenkohle, auch ein guter Wasserspeicher, guter Nährstoffspeicher. Damit kann man das Ganze auch natürlich etwas abpuffern. Haben wir ja auch zum Teil in unseren Beeten verbraucht.
Richtig. So, ich habe zum Thema Wasser habe ich auch noch ein paar Sachen. Das ist eine ganz gute Überleitung. Ich habe mir nämlich ein kleines Quiz für dich überlegt. Hast du ja schon mal für mich gemacht. Also ein Quiz, ich will quasi ein paar interessante Zahlen, Daten, Fakten raushauen und das mache ich, indem ich dich vorher frage, was du denkst und du hoffentlich ganz falsch rätst und dadurch das, oh wow, noch umso größer ist. Und zwar, fangen wir mal an. Wir haben ja eben schon vom Wassertransport in die Pflanze berichtet. Wir haben ja einen Grund für Wasser in der Pflanze schon besprochen, ne? Damit stellt sie sich auf als Stabilisation. Was sind denn noch so Gründe, warum eine Pflanze Wasser aufnimmt? Kennst du noch welche?
Ja, die Pflanzen brauchen, frag mich nicht nach der chemischen Vorgehensweise, aber sie brauchen Wasser, um die Photosynthese durchzusetzen, zur Transpiration in den Blättern.
Transpiration in den Blättern ist ja hauptsächlich dafür da, um weiteres Wasser dann aus dem Boden aufzunehmen. Ne? Kann man sich einen Schwalm oben verdunstet das Wasser aus den Blättern, die haben ja Spaltöffnungen da und dann zieht es quasi das Wasser aus den Wurzeln nach oben nach. Und so gelangen Nährstoffe in die Pflanze. Ne? Massenfluss nennt man das. Und dieser Primärtransport erfolgt durch das Xylem, heißt das. Könnten wir auch mal eine Folge drüber machen, Xylem, Phloem. Super spannend, gerade wenn es auch um Pflanzenkrankheiten geht. Da kann man nämlich, wenn man versteht, was da der Unterschied ist, kann man immer schon mal so ein bisschen anhand der Blätter zum Beispiel einschätzen, welche Krankheit das ist. Aber wir bleiben jetzt mal beim Xylem. Das kann man sich einfach vorstellen, wie diese Röhren, durch die das Wasser fließt. Ganz einfach gesagt. Und jetzt ist meine Frage an dich. Was schätzt du denn, wie schnell diese Lösung, das ist ja Wasser, in der zum Beispiel Nährstoffe gelöst sind, wie schnell diese Lösung durch die Pflanze wandert? Mit welcher Geschwindigkeit ungefähr?
Ah, ich habe vor 2 Wochen genau dieselbe Frage gegoogelt. Ich meine, es kommt auf die Pflanze an, unterschiedliche Pflanzen.
Es kommt immer auf die Pflanze an, aber so ein Durchschnittswert, womit man sagt, ja, das stimmt so ungefähr.
Ich sage einfach mal 1 Meter die Minute.
Ja, 1 Meter die Stunde ungefähr.
Stunde war das,
Aber gut, ja gut, dass du es gegoogelt hast. Interessante Frage nämlich. Und ich hätte es gerne als Überleitung zu Xylem Phloem genommen, aber ich dachte, das ist für diese Folge vielleicht noch ein bisschen ausführlich. Machen wir in der nächsten Folge was zu. Oder in der übernächsten.
Vielleicht kurz der Grund, warum ich das gegoogelt habe. Ich habe mich nämlich gefragt, was für einen Wasserverbrauch haben eigentlich Pflanzen bzw. Bäume? Zwar wurde uns von einem Bekannten immer wieder zugetragen, es gibt diese Sumpfeichen und diese Sumpfeichen, die verbrauchen so viel Wasser und trinken so viel. Und dann wollte ich mal gucken, ja, wie viel verbraucht denn jetzt so eine Sumpfeiche im Verhältnis zu anderen Bäumen? Und also die Bäume verbrauchen echt unterschiedlich viel Wasser. Birken sind ja auch richtige Sumpfgewächse, die trinken auch sehr viel. Und ich habe die ganzen Zahlen jetzt leider nicht in meinen Vorbereitungen. Hier habe ich nämlich für eine andere Podcast-Folge vorbereitet. Wird man dann wahrscheinlich in der Zukunft nochmal hören.
Okay, aber wir bleiben beim Wasser. Ich habe nämlich noch eine andere Frage. Und zwar, dies geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und zwar, ich habe es ja eben erklärt, eine Pflanze nimmt mit dem Wasser auch Nährstoffe auf. Und das ist eine Art, wie sie Nährstoffe aufnimmt, ne? So diese passive Art, die Nährstoffe sind im Wasser gelöst, die Pflanze nimmt das Wasser auf und hat dann auch die Nährstoffe. Das reicht bei einigen Nährstoffen, bei anderen reicht es nicht, die muss sie aktiv aufnehmen und da auch Energie reinpumpen. Aber da können wir in eine andere Folge mal drüber sprechen. Jetzt, wir wissen, die Pflanze nimmt Wasser auf und nimmt damit auch Nährstoffe auf. Das heißt, wir kommen zu meiner Frage, wie viel Wasser muss eine Pflanze denn aufnehmen? Oder wie viel Wasser, was sie aufnimmt, das, ich habe es ja eben erklärt, das verdunstet auch wieder, das ist der sogenannte Transpirationskoeffizient. Wie viel Wasser nimmt eine Pflanze auf, um 1 Kilogramm Trockenmasse zu produzieren? Jetzt muss man aber sich denken, 1 Kilo Trockenmasse ist nicht 1 Kilo Pflanze, sondern 1 Kilo Pflanze ohne Wasser. Und Wasser und Pflanzen, gerade so krautige Pflanzen, die bestehen schon mal zu über 90% aus Wasser. Also 1 Kilo Trockenmasse ist schon sehr viel Pflanze. Wie viel Wasser braucht man dafür ungefähr? Was schätzt du?
1 Kubikmeter, 1000 Liter.
Ah, gut geschätzt, ist ungefähr die Hälfte, 300 bis 400 Liter. Also es geht noch, es geht noch. Aber wenn man das so überlegt, da muss es ja doch schon einiges verringern. Kommt natürlich auch wieder auf die Pflanze an und so weiter.
Ja, ich frage mich dann auch jetzt, wie viel Wasser brauche ich denn, um Trockenmasse anzulegen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Das können wir zum nächsten Mal vielleicht rausgucken. Wie ist der Transpirationskoeffizient vom Nils?
Was in der Ernährungsdebatte ganz oft aufkommt. Ne? Wie viel Wasser verbraucht die Tierhaltung? Ne? Und Menschenhaltung ist ja auch Tierhaltung in einer gewissen Weise. Und daher können wir ja mal einen Selbstversuch machen. Gucken wir mal. Ne? 1 Kilo Muskelaufbau gleich. Wie viel Wasser muss man trinken?
Um hier mal zügig durch meine Fragen durchzugehen, ist es auch jetzt, glaube ich, die letzte. Oder habe ich noch eine? Genau, ist das erstmal die letzte. Und die fand ich sehr spannend. Und zwar habe ich mir überlegt, erstmal eine Frage, andere Schätzfrage, was schätzt du, oder du weißt es vielleicht sogar, welchen Effizienzgrad haben denn Photovoltaikanlagen? Ne? Also scheint ja sehr viel Sonnenenergie drauf und wie viel davon können die in für uns nutzbare elektrische Energie umwandeln?
Ja, die sind richtig gut geworden in den letzten Jahren. Ich meine, was gelesen zu haben von 30-40%, aber es gibt bestimmt auch irgendwelche experimentellen, die jetzt das übersteigen.
Also mein Wissensstand ist, dass das die experimentellen sind, die 30-40 schaffen. Durchschnitts ist eher so 10 bis 20. Das ist das, was man gut schafft. Und jetzt war meine Frage, weil Pflanzen, die wandeln ja auch Sonnenlicht in Energie um. Was ist effektiver? Photosynthese, also die Pflanzen, oder Photovoltaik? Kleiner Disclaimer, es ist sehr schwer zu vergleichen, weil es unterschiedliche Vorgänge sind und unterschiedliche Endprodukte. Aber im Science Magazine, also US-amerikanische Forscher haben sich die Frage auch gestellt und die sind zu einer Lösung in Anführungszeichen gekommen. Also was würdest du schätzen, was ist effektiver, Photovoltaik oder Photosynthese?
Ja, wahrscheinlich haben die dann den Energiegehalt im Zucker gemessen, den die Pflanze hergestellt hat, oder den Energiegehalt in der Zellulose oder sowas.
Ja, so ähnlich. Sie sind noch einen Schritt früher, ne? Also das Ganze, dabei wird ja auch chemische Energie hergestellt quasi und das hat man gemessen.
Okay, dann schätze ich mal vielleicht so 60%. Also ich glaube, die Pflanze ist höher.
Die Pflanze ist schlechter, deutlich schlechter. Und meistens so um die 1%.
Oha.
Dazu muss man allerdings sagen, dass bei der Photovoltaik ist so, das ist ein linearer Anstieg. Ne? Wenn ich jetzt das Doppelte an Sonnenenergie draufgebe, wird das Doppelte an Strom erzeugt. Bei der Pflanze ist es nicht so. Am Anfang ist es auch linear, aber irgendwann gibt es so ein Plateau, weil die Pflanze das Ganze runterfahren muss, weil es sonst dazu kommen kann, dass giftige Stoffe erzeugt werden. Ne? Also wenn es sehr starke Sonneneinstrahlung ist, dann wird es abgedrosselt, um das zu vermeiden. Deshalb ist es kein linearer Anstieg, sondern wird ein bisschen weniger. Und sie ist aber, wie gesagt, bei 1% ungefähr, maximal 3-4% an Effektivität.
Was macht die Pflanze denn dann mit den anderen 99%? Wird es dann einfach als Wärmeenergie frei und durch die Transpiration dann runtergekühlt?
Also sie nutzt sie nicht für die Photosynthese. Ein Teil davon wird natürlich als Wärmeenergie dann, also die Pflanze wird halt einfach aufgeheizt oder reflektiert. Wie du, ne? Du nimmst ja auch nichts auf.
Ja, richtig. Oder nur ganz wenig.
Ja, oder nur ganz wenig, richtig. Aber das fand ich sehr spannend. Es ist, und dann in diesem Beitrag im Science Magazine stand auch noch, dass man beide Verfahren noch sehr weit optimieren kann. Bei dem Photovoltaik wurde dann erklärt, wie man halt auf diese 30-40% kommt, was da so das obere war. Und bei der Pflanze gibt es auch noch Möglichkeiten, wie man das effektiv machen kann. Und auch, dass die einen vom anderen quasi lernen können. Fand ich sehr spannend.
Oh ja.
Gut, dann habe ich noch eine Sache vorbereitet. Und zwar, eine Sekunde, habe ich hier eine Sonderausgabe vom Bienenjournal. Das Bienenjournal ist eine Zeitschrift für Hobby- und Berufsimker. Und es gibt ein Bienengarten-Spezial. Das ist eine Sonderausgabe dieser Zeitschrift. Und da ist der große Gartentest drin. Und wir haben ja eben erzählt, wir haben auch einen eigenen Garten. Kann man ja so sagen, ne? Ein eigener Garten. Auch wenn wir es schon mal als Permakultur sagen, aber eigentlich ist es ein Garten. Und hier ist jetzt ein Test drin, wie wildbienenfreundlich dein Garten ist. Und ich dachte, Wir machen den mal zusammen und gucken mal, wie wildbienenfreundlich unser Garten ist.
Ah.
Bist du dabei?
Ja, ich erwarte natürlich beste Ergebnisse.
Ich auch. Also die Höchstpunktzahl sind 91 Punkte. Und am Ende kann man wahrscheinlich gucken. Ah ja, genau. Hier sind dann, wie viele Punkte man hat. Und dann sagt man, kann man sagen, wie bienenfreundlich der Garten ist. Okay, wir fangen mit Teil 1 an. Nistplätze und Überwinterungsmöglichkeiten. Das ist Teil 1. Die erste Frage. Gibt es Elemente in Ihrem Garten, die den Großteil des Jahres unberührt bleiben? Zum Beispiel verlassene Vogelnester, Zaunpfähle mit Löchern, hohe Bäume. Jetzt sind die Antwortmöglichkeiten A. Viele, eher viele, einige, weniger, gar keine. Was sagst du? Haben wir Elemente im Garten, die den Großteil des Jahres unberührt bleiben?
Doch, würde ich schon sagen. Ich würde auch sagen, dass wir viele haben. Wir haben ja oben einmal diesen Steinhaufen, der mit Gewächs überwachsen ist, wo auch Vögel drin hausen, wo Baumstämme umgefallen sind. Dann hast du den Käferkeller angelegt. Du hast ja auch noch diese Sonnenfalle, diesen Steinhaufen angelegt für die Blindschleichen. Und dann haben wir auch noch ganz viele Buschecken und ganz am hinteren Ende des Gartens haben wir auch noch etwas, was wir als Wildzone deklariert haben. Von daher würde ich sagen, da sind wir gut gewappnet.
Alles klar, dann kriegen wir hier 4 Punkte. Ich kreuz mal an, damit wir das nicht vergessen. So, Frage Nummer 2. Gibt es in Ihrem Garten versiegelte Flächen wie Terrassen, Kies oder Pflasterungen? A. Viele, C. Einige, D. Wenige, E. Gar keine. Da wurde das B vergessen. Aber es soll uns nicht abhalten.
Hm. Haben wir ja gar keinen. Wir haben ja nichts Versiegeltes bei uns.
Nee, wüsste ich auch nicht. Also das Einzige, was wir gemacht haben, sind die Umrandungen um den Beeten. Aber ich glaube, die helfen eher, als dass sie schaden. Deshalb
ja, genau.
Versiegelt gar nicht. Aber wir hätten höchstens, obwohl die Hütte hat auch einen offenen Boden. Nee, gar keinen. Frage Nummer 3. Lassen Sie den Spätherbst und Winter über Laubhaufen, Baumschnitt oder andere Gartenabfälle unbewegt liegen? Ja, viele. A, ja, viele. B, ja, eher viele. Ja, einige. Eher wenige. Nein, gar keine.
Das ist eine gute Frage. Haben wir denn so viel Baumschnitt, was wir liegen lassen können? Ja, wobei der Käferkeller zählt ja auch als Baumschnitt.
Genau, wir haben auch einen Haufen mit Totholz bei uns im Garten. Er ist nicht so groß, weil wir nicht so viel mehrjährige Pflanzen haben. Aber er ist da. Bei uns ist das Problem eher, also das, was wir da haben, bleibt auf jeden Fall liegen, aber wir haben halt nicht so viele Abfälle, die man da nutzen könnte.
Die Karden vielleicht noch, die sterben ja auch ab, bleiben auch stehen.
Also eher viele oder viele? Eher viele. Ich glaube, es könnten mehr sein.
Ja, genau, das stimmt schon.
Okay. So, jetzt, das war schon Teil 1, jetzt kommen wir zu Teil 2, das ist das Nahrungsangebot. Wie groß ist die Fläche Ihres Gartens, die Wildblumen, blühende Sträucher oder Obstbäume einnehmen? Mehr als die Hälfte, circa die Hälfte, circa ein Viertel, weniger als ein Viertel, kaum.
So, das ist jetzt die Frage. Ist die Weide, die da ursprünglich gewachsen ist, wo die ganzen Karten und Wildkräuter wachsen, ist das eine Blumenwiese?
Würde ich schon so sagen. Ja, da blüht einiges. Da ist auch viel an Hummeln und Bienen unterwegs, auch Wildbienen.
Hm.
Deshalb würde ich schon sagen, mehr als die Hälfte.
Dann auf jeden Fall, ja.
Dann, Frage Nummer 5. Wie viele verschiedene Pflanzenarten blühen im Frühjahr in Ihrem Garten? Mehr als 10, 7 bis 10, 4 bis 6, 2 bis 3 oder 0?
Ah.
Über 10.
Über 10, ne? Du bist ja mal mit der App rumgelaufen und hast dir die angeschaut.
Ach, bei weitem auch nicht alle. Bei weitem nicht alle. Frage Nummer 6. Wie viele verschiedene Pflanzenarten blühen im Sommer in Ihrem Garten?
Selbe Antwortmöglichkeiten?
Genau. Entschuldigung, wieder über 10, 7 bis 10, 4 bis 6, 2 bis 3 oder 0.
Würde ich auch über 10 sagen.
Okay, und das gleiche jetzt nochmal für den Herbst.
Mhm.
In dem wir noch nicht sind, würden wir trotzdem, ich weiß nicht, da sind wir, haben nicht so viel Spätblüher da. Ich weiß nicht, ob ich da bei 10 über 10 bleiben kann.
Mhm. Was war das zweite nach 10? War das unter 7, ne?
7 bis 10.
Ja, komm, dann machen wir mal 7 bis 10. 7 Stück sollten wir auf jeden Fall erreichen. Wir haben ja noch ein paar.
7 kriegen wir auf jeden Fall.
Ja.
Letzte Frage Nummer 8 zu Nahrungsangebot. Wie sieht Ihr Rasen, Ihre Wiese am ehesten aus? A. Ich habe einen englischen Rasen ohne andere Pflanzen wie Klee oder Gänseblümchen. B. Ich habe kaum Rasen, sondern überwiegend Nutzpflanzen auf Beeten. C. Ich habe einen Rasen mit vereinzelten anderen Pflanzen wie Klee oder Gänseblümchen. D. Ich habe kaum Rasen, sondern einen Staudengarten. Oder D. Ich habe eine bunte Blumenwiese.
Bunte Blumenwiese natürlich.
Da passt am ehesten die bunte Blumenwiese, auf jeden Fall. Okay, damit sind wir auch schon halb durch. Frage Nummer 9. Auch schon mehr als halb. Haben Sie einen Teich oder eine Wasserstelle? Wir haben welche, aber ich hoffe, du hast sie beim Gießen wieder aufgefüllt.
Ja, genau. Was gibt es als Antwortmöglichkeiten da?
Ja, nur ja oder nein.
Ah, ja gut, ja. Ja, wir, genau, wir haben so eine kleine Schale da. Wir haben auch diese offenen Bottiche, die wir so halb abgedeckt hatten.
Ja, die sind aber, glaube ich, eher negativ. Da
Ja.
ist schon einiges drin ersoffen.
Naja. Ja, mach mal lieber nein.
Ja, genau.
Ist ja nur eine Pfütze, die wir da haben.
Genau, und die wird nicht regelmäßig nachgefüllt und sauber gemacht. Auch dann nicht so oft. Wie oft mähen Sie Ihren Rasen im Sommer? Mindestens einmal pro Woche? Mindestens zweimal im Monat? Einmal im Monat? Einmal im Sommer? Ich mähe meinen Rasen nicht.
Wie oft haben wir es jetzt gesenzt? Wir hatten es einmal gesenzt,
Ich glaube, wir haben es einmal gesetzt. Das zählt ja bestimmt auch als Mähen.
ja.
Ein sehr schonendes Mähen, aber ja. Interessant hier, es gibt ja Punkte und so wie ich das jetzt rauslese, je mehr Punkte, umso besser. Einmal im Sommer mähen bringt mehr Punkte als den Rasen gar nicht mähen. Ist leider nicht erklärt. Vielleicht ist nachher erklärt, warum.
Haben wir bestimmt genau deswegen auch gut gemacht.
Ah, jetzt, wie mähen Sie Ihren Rasen? Ich mähe den Rasen komplett. Ich lasse einen kleinen Streifen oder Insel für Insekten und andere Tiere stehen. C. Ich mähe nur einen kleinen Teil des Rasens und lasse den Rest für Insekten und andere Tiere stehen. Aber wir haben auch nur einen kleinen Teil eigentlich gesetzt, ne? Wenn man überlegt, der ganze Hang oder so war noch nicht.
Es war ja auch nicht der Ursprungsgedanke, dass wir das kurz haben wollten, sondern eher, dass wir das als Mulch nutzen wollten, beziehungsweise dass wir dann den Weg frei hatten. Von daher ja.
Okay, jetzt kommt Teil 3, die Gefahren. Wann mähen Sie Ihren Rasen? Unabhängig von Tageszeiten und vom Wetter, nur an bedeckten, kühlen Tagen, morgens oder abends? Haben wir darauf geachtet, wann wir ihn
Gar
gemäht haben?
nicht. Also ich habe nicht drauf geachtet.
Ich auch nicht. Also unabhängig müssen wir hier leider sagen.
Was wäre am besten?
Falls am besten wäre nur an bedeckten oder kühlen Tagen und morgens oder abends. Also alles wäre gut, nur wie wir es gemacht haben, war es falsch. Also wir müssen natürlich wieder sagen, sehr schonend haben wir ihn mit einer Sense gemäht. Falls Sie einen Komposthaufen haben, wann setzen Sie ihn um? Ich habe keinen Komposthaufen. Im Spätsommer, im Frühjahr, im Spätfrühjahr, seltener als einmal im Jahr. Wir haben keinen Komposthaufen bei uns, muss man
Nein.
sagen. Deshalb können wir hier nur sagen, ich habe keinen Komposthaufen.
Ja,
Richtig?
wir haben den Komposter, den wir gebaut haben, den Dreikammer-Komposter, ja leider nicht auf die Fläche gebaut.
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Den würde man im Frühjahr, im Spätfrühjahr, seltener als einmal im Jahr. Einmal im Jahr setzen wir ihn schon um.
Ja, ich würde ihn im Frühjahr umsetzen.
Genau, aber wir haben ja bei uns keinen. Wir machen das ja nur für unsere Fläche.
Genau, richtig, kein.
Benutzen Sie Insektizide zum Beispiel gegen Blattläuse? Ja, nein.
Nee.
Der Nils nimmt nur Brennnesseljauche gegen Pilze. Also nein. Letzte Frage, Frage Nummer 15. Wie gehen Sie mit Unkraut um? Ich lasse es stehen. Ich entferne es von Hand durch Hacken, Jäten oder Mulchen. Ich nutze Herbizide. Ich brenne es ab. Jetzt vorher, bevor wir das beantworten, meine Frage an dich: Was glaubst du ist besser? Ich nutze Herbizide oder ich brenne es ab?
Ich
Eins ist
glaube, dass
besser.
das Abbrennen ist. Nee, andersrum. Ich glaube, dass Herbizide sind schädlicher.
Genau. Ich brenne es ab, bringt noch einen Punkt. Ich nutze Herbizide, bringt gar keine Punkte. Aber wir
Ja.
lassen es stehen und das bringt 3 Punkte.
Richtig. Genau, ja. Mit dem Abbrennen übrigens auch gerade jetzt zu der trockenen Jahreszeit sehr gefährlich. Habe ich nämlich auch Geschichten gehört, dass dabei schon einige Hecken in Brand geraten sind.
Oh ja, oh ja. Also wenn ich hier wir haben ja hier auch Nutztiere und wenn ich da auf die Wiese gehe, das sieht aus wie in der Savanne. Irgendwie habe ich das Gefühl. Und da denke ich, boah, wenn da ein Funken draufkommt, hast du so einen Buschbrand direkt. Okay, hast du zufällig einen Taschenrechner parat und ich lese dir die Zahlen vor und du rechnest das zusammen?
Ja, ich habe einen Taschenrechner parat.
Okay, darf ich anfangen?
Fang an.
4,
4,
12,
12,
6,
6,
8,
8,
4,
4,
8,
8,
9,
9,
3,
3,
0,
0,
8,
8,
7,
7,
0,
0,
0,
0,
6,
6,
3.
3.
Okay, die Höchstpunktzahl wäre 91. Wie viel haben wir?
gibt es Kategorien, ab wann man ein guter Garten ist und ab wann man ein schlechter Garten ist?
Da kommen wir gleich zu.
Okay. Wir haben 78.
78. Okay, jetzt müssten wir noch gerade, ich rechne noch gerade die Punkte für die einzelnen Kategorien zusammen, das kriege ich im Kopf hin. Also Teil 1, Nistplätze und Überwinterungsmöglichkeiten, haben wir 22 von 24 Punkten. Da haben wir nur Laubhaufen und so, könnten wir mehr haben. Mhm. Teil 2, Nahrungsangebot, da haben wir 12, 20, 29, 32, 40, 47 von 52. Da haben wir die meisten Punkte verloren bei ein Teich, wir haben keinen Teich, mhm. Das wäre gut gewesen. Und spätblühende Pflanzen haben wir zu wenig. Mhm. Und Teil 3, Gefahren, haben wir 0, 0, 6, 9 von 15. Oh, da sind wir schlecht. Hier kein Komposthaufen, das bringt 0 Punkte. Und das mit dem Wann sie Rasen mähen. Weiß ich auch nicht, ob da die, da sind wir vielleicht auch nicht so der Prototyp für. Mhm. Okay, jetzt kommt's zur Auflösung. Nistplätze hatten wir 22 von 24 Punkten. Damit sind wir viele Nist- und Überwinterungsmöglichkeiten für zahlreiche Wildbienenarten. Klasse, sie benötigen gar keine Handlungsempfehlungen mehr. Ha. Steht noch ein bisschen mehr da, aber das lese ich jetzt nicht alles vor. Teil 2, Nahrungsangebot, hatten wir 47 von 52. Großes Nahrungsangebot für Wildbienen. Ihr Garten bietet Bienen bereits ein großes und vielfältiges Nahrungsangebot. Laden Sie doch einmal Ihre Nachbarn in Ihren Garten ein. Ihr blühenden Wiesen, Sträucher und Obstbäume werden sicher viele Bewunderer finden. Und jetzt noch die letzte Kategorie, wo wir am schlechtesten waren. Gefahren. 9 Punkte haben wir da. Und das ist leider nur mittelmäßige Gefahrenlage für Wildbienen. Ihr Garten ist für Bienen schon ziemlich sicher. Noch mehr schützen sie die Tiere und die Umwelt, wenn sie ihre Mähmethode ändern. Den Rasen etwas länger stehen zu lassen oder eine Insel auch mal sich selbst zu überlassen, schafft ein Nahrungsangebot für Bienen und tut dem Garten gut. Ich weiß natürlich nicht, ob mit unserem Sensen das da so reinpasst, was hier gedacht ist. Mhm. Aber beim nächsten Mal achten wir drauf, um welche Uhrzeit wir sensen.
Richtig. Nur, wann war das? Morgens und abends, wenn es bedeckt ist.
Genau, wenn es morgens und abends oder wenn es bedeckt ist, richtig.
Ja, spannend. Also wissen wir schon mal, woran wir arbeiten müssen.
Genau, und vielleicht auch die Zuhörenden hier.
Vielleicht habt ihr ja fleißig mitgeschrieben und den Test mitgemacht.
Ich wollte gerade sagen, man kann sich anhand der Fragen schon denken, was dann gut und was schlecht ist, dass man da vielleicht über die Punkte ein bisschen nachdenkt, wo man denkt, oh, da bin ich vielleicht noch nicht so gut.
Gibt es den Test auch online? Sonst können wir den verlinken.
Ich guck mal, ob es den online gibt. Wenn es ihn gibt, dann verlinken wir ihn. Wenn nicht, das Bienenjournal, Bienengarten-Spezial heißt das Heft. Das könnt ihr bestimmt noch nachbestellen.
Super.
Okay, das war's für heute. Wir haben ein paar Learnings aus unserem Gartenalltag euch mitgeteilt. Wenn ihr Learnings aus eurem Garten habt, könnt ihr uns die ja gerne mal schreiben. Gerne an info@keepitgrün.de oder bei Instagram heißen wir auch einfach keepitgrün oder in die YouTube-Kommentare, da können alle daran teilhaben. Und wir haben natürlich über die Bienenfreundlichkeit des Gartens gesprochen und festgestellt, dass unser Garten meistens in den meisten Punkten schon sehr bienenfreundlich ist, wildbienenfreundlich. Vielleicht habt ihr aber ja noch Tipps, wie ihr noch bienenfreundlicher werden könnte, dann schreibt uns die auch gerne. Ich wünsche euch eine schöne Woche und der Nils bestimmt auch, oder?
Richtig, ich wollte nur noch einen letzten Ausruf tätigen. Und zwar, wenn euch jetzt das Thema Bienen so sehr fasziniert hat, wir haben auch eine Podcast-Folge zum Thema Biene. Ist schon ein bisschen was länger her, müsste vor ungefähr einem Jahr passiert sein. Ich finde gerade die Nummer nicht. Da könnt ihr ja einfach gerne mal reinhören, wenn ihr mehr über das Bienenhalten erfahren möchtet.
Genau, Bienen und Imkerei.
Folge 7.
Alles klar, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Folge 7, sagt der Nils. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.